Letzter. Danach waren alle von Freude erfüllt und so ließen die Halbgötter Blumen aus Nandakanana vom Himmel regnen. Die indischen Tanzmädchen fingen an zu tanzen und die Gandharvas, die für ihren Gesang berühmt waren, brachten Gebete in Liedform dar. Die Trommler schlugen ihre Kesselpauken und die Brahmanas trugen vedische Hymnen vor. Auf diese Weise lobpriesen alle den Herrn, sowohl auf den himmlischen Planeten als auch auf der Erde, indem sie ihren jeweiligen Pflichten nachgingen. Erläuterung. Jeder hat eine bestimmte Pflicht. Die Schlussfolgerung Nirupita der Shastra besagt, dass jeder seine Fähigkeiten zur Verherrlichung der höchsten Persönlichkeit Gottes verwenden sollte. Wenn jemand ein Sänger ist, sollte er den höchsten Herrn unablässig durch das Singen wunderschöner Lieder lobpreisen. Wenn jemand ein Musiker ist, sollte er den höchsten Herrn lobpreisen, indem er Musikinstrumente spielt. Svanustitasya dharmasya sangsidhir haritoshanam. Die Vollkommenheit des Lebens besteht darin, die Persönlichkeit Gottes zufriedenzustellen. Und deshalb lobpriest jedermann, von der Erde bis hinauf zum himmlischen Königreich, die höchste Persönlichkeit Gottes. Alle großen Heiligen sind zu dem Schluss gekommen, dass jede Fähigkeit, die man sich angeeignet hat, dazu verwendet werden sollte, den höchsten Herrn zu verherrlichen. Idang hi pungsas tapasa shrutasya va svitasya suktasya chabhuti dattayo avichuto ta kavi bhir nirupito yad utama shloka gunanu varnanam. Große Weise sind zu der unumstößlichen Schlussfolgerung gekommen, dass der eigentliche Zweck von Entsagung, Opferdarbringungen, Wohltätigkeiten, der Entwicklung von Wissen, dem Studium der Veden und dem Chanten von Hymnen darin liegt, die transzendentalen Eigenschaften des Herrn zu beschreiben, der mit auserlesener Dichtung gepriesen wird. Das ist ein Vers aus dem 5. Kapitel des 1. Kantos, also 1. Kanto, 5. Kapitel, Vers 22. Das ist die Vollkommenheit des Lebens. Jeder sollte gelehrt werden, die höchste Persönlichkeit Gottes mit seinen Fähigkeiten zu verherrlichen. Erziehung, Entsagung, Buße oder in der modernen Welt geschäftliche und industrielle Tätigkeiten, Studium und so weiter sollten verrichtet werden, um den Herrn zu verherrlichen. Dann wird jedermann auf der Welt glücklich sein. Krishna kommt deshalb und vollbringt seine transzendentalen Taten, damit jeder die Möglichkeit bekommt, ihn in jeder Hinsicht zu lobpreisen. Zu verstehen, wie der Herr verherrlicht werden kann, ist wahre Forschungsarbeit. Man sollte nicht nach Wissen streben, das nichts mit Gott zu tun hat. Dies wird verurteilt. Bhagavat Bhakti Hinasya Jati Shastram Japastapa Apranas Yaiva Dehasya Mandanam Lokaranjanam Hari Bhakti Sudhodaya 3.11. Ohne Bhagavad Bhakti, ohne Lobpreisung des höchsten Herrn, sind alle unsere Errungenschaften nichts weiter als Schmuck an einem toten Körper. Tato tirishta svakrito kritarhanam pushpai suga apsarasas chanatanai gitai sudavatya darashadvatyakai stavaisya viprajayanishvanergana. Danach waren alle von Freude erfüllt und so ließen die Halbgötter Blumen aus Nandakanana vom Himmel regnen. Die himmlischen Tanzmädchen fingen an zu tanzen und die Gandharvas, die für ihren Gesang berühmt sind, brachten Gebete in Liedform dar. Die Trommler schlugen ihre Kesselpauken und die Brahmanas trugen vedische Hymnen vor. Auf diese Weise lobpriesen alle den Herrn, sowohl auf den himmlischen Planeten als auch auf der Erde, indem sie ihren jeweiligen Pflichten nachgingen. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasati Devam Gauravani Pracharine Nivese sasonya vari paskatyari jatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gopinatha Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Idam hi punksas tapasa shutasya va shvetasya suktasya chabhuti dattayo avichuta ta kavibhya nirupito yad uttama shloka guna anubhananam. Was hier auffällt, ist, dass jeder entsprechend seiner Eigenschaften Krishna zufriedengestellt hat, seiner Pflichten, die er in der Gesellschaft ausführte. Hier hören wir von Trommlern, von Brahmanas, die vedische Hymnen chanten konnten, und von den Tanzmädchen und von den Halbgöttern, die Blumen aus Nandakanana herbeibrachten, diesen himmlischen Gärten, und sie vom Himmel riechten, all diese verschiedenen Leute mit ihren verschiedenen Fähigkeiten beschäftigten diese im Dienste Krishnas. Der Vers hierfür, der zeigt, wie wichtig es ist, Krishna zu verherrlichen mit seinen Eigenschaften, und der von Prabhupada ständig zitiert worden ist, war dieser Vers aus dem fünften Kapitel des ersten Kantos. Große Weise sind zu der unumstößlichen Schlussfolgerung gekommen, dass der eigentliche Zweck von Entsagung, Opferdarbringungen, Wohltätigkeiten, der Entwicklung von Wissen, dem Studium der Veden und dem Chanten von Hymnen darin liegt, die transzendentalen Eigenschaften des Herrn zu beschreiben, der mit auserlesener Dichtung gepriesen wird. Hier ist die eigentliche Vollkommenheit von Dichtung, Poesie und auch Wissenschaft zu finden, nämlich in der Fähigkeit, Krishna zu verherrlichen. Man kann sich auf zweierlei Art und Weise mit dieser materiellen Welt beschäftigen. Die eine ist, um zu versuchen, sie zu genießen, und die andere ist, um Krishna zu lobpreisen. Diese materielle Welt ist uns gegeben worden, ein Faktum, was wir haben. Wir können ein Beispiel geben. Es gibt zwei Arten, sich mit einer Uhr zu beschäftigen. Wenn wir eine Uhr haben, könnten wir diese auseinandernehmen ins letzte Detail, um zu versuchen, wie sie funktioniert und was da im Silicon Valley an Neuigkeiten in die Uhr hineingesetzt wurde. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, die Uhr, wenn wir sie geschenkt bekommen haben von einem Freund, in Ehren zu halten. Oh, hier ist eine Uhr. Ich weiß zum Beispiel, dass Prabhupada viele Uhren geschenkt bekommen hat und diese Uhr, nachdem er sie eine gewisse Zeit getragen hat, weiter geschenkt hat. Und diese Uhren, die man dann von Prabhupada bekam, wurden von den Devotis hochgeschätzt. Mehr geschätzt natürlich, nicht wegen den Rädchen und den Erfindungen des Silicon Valleys, die da rein platziert wurden, sondern weil es von Prabhupada kam. Man verband die Uhr mit Srila Prabhupada. So ist es auch mit dem Gott. Hier ist der Unterschied zwischen dem Materialisten und dem Gottgeweihten. Der Materialist sieht diese Uhr oder bekommt diese materielle Welt und versucht sie ins Detail auseinanderzunehmen, um sie zu kontrollieren und zu beherrschen. Der Gottgeweihte ist hierin nicht so interessiert. Das ist die Schlussessenz der materiellen Wissenschaft. Die analysieren diese materielle Welt und zerstäuben sie in ihre kleinsten Bestandteile, um zu versuchen, wie Maya tickt oder wie die materielle Welt funktioniert. Und versuchen dann sie natürlich zu beherrschen und zu kontrollieren. Das ist nicht das Anliegen des Devotis. Wenn wir deswegen in der vedischen Schrift Beschreibungen der materiellen Wirklichkeit finden, unterscheiden sich die von den Analysen der materiellen Wissenschaftler. Allein also Krishna bewusste Chemie fällt auf, da fällt es ganz deutlich auf. Da geht es nicht um Phosphate, Natrium, Sulfanide, ich weiß ja gar nicht, wie die Sulfanide gibt es ja gar nicht, Sulfate und so weiter und so fort. Es geht da um Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, fertig. Nicht mehr Verstrickung. Versteht ihr, der Wunsch des Gottgeweihten ist nämlich nicht, die materielle Welt auseinanderzunehmen. Er braucht deswegen nicht, die Dinge auf dem atomaren Level zu studieren, weil er wird damit nichts anfangen in seinem praktischen Leben. Er wird keine Atombombe bauen, zu Deutsch gesagt. Der Sinn eines Devotis ist, dass er die materielle Welt versteht als eine Möglichkeit, Krishna zu dienen. Und dazu, um Krishna zu dienen, braucht er eben nicht dieses ausbeuterische Wissen des modernen 20. Jahrhunderts. So, Wissenschaft bedeutet, das sagte Prabhupada, dass man sofort, die wahre Forschungsarbeit, Krishna zu verstehen, wie der Herr verherrlicht werden kann, ist wahre Forschungsarbeit. Man sollte nicht nach Wissen streben, das nichts mit Gott zu tun hat. Das wird verurteilt. So, das zu diesem Vers. Wir möchten heute zum Abschluss kommen. Wir wollen unsere Vorlesungsserie, wir wollen den letzten Teil der Vaishnava-Etikette durchmachen und ich möchte heute über drei Dinge sprechen. Das Verhalten im Tempel, wie verhält man sich im Tempel richtig? Und dann möchte ich das Verhalten zum Deity darbringen. Wie bringt man Artigs da? Und vielleicht, also wenn wir es nicht schaffen, dann wird das halt das letzte Mal gemacht. Die Wichtigkeit von Ekadasi und wie man ihn einhält. Ich überhörte einmal, wie Bhakta Rio die Virata da fragte um Einzelheiten und wollte dazu, das geht dann auch noch, da kann man auch noch viel zu sagen. So, zunächst einmal zum Tempel und wie man sich im Tempel zu verhalten hat. Ein wichtiges Verständnis ist, dass der Tempel das Reich Krishnas ist oder Vishnus. Deswegen ist der Tempel nicht verschieden von Vaikuntha. Man sollte sich im Tempel auf eine solche Weise verhalten, als wäre man in Vaikuntha. Mit anderen Worten, der Tempel ist eine Art Situation, innerhalb der wir am ehesten Krishna bewusst werden können. Im Tempel wird der Krishna verherrlicht, entweder in Form von Bhajan und Kirtan oder in Form von Vorlesungen. Im Tempel wird Krishna gedient, dadurch, dass ihm die Speise dargebracht werden, frische Blumenarrangements zu seiner Zufriedenstellung gemacht werden. Der Tempel wird schön eingerichtet und so weiter. Es ist praktisch die Möglichkeit für uns, hier Krishna zu dienen, wie als wenn er direkt vor uns stehen würde. Er steht auch direkt vor uns im Tempel, nämlich in Form der transzendentalen Bildgestalt. Ein Beispiel, was ich einmal in diesem Zusammenhang gehört hatte, war die Kapsel, in die Astronauten gesteckt werden, die Simulationskapsel. Kennt ihr die? Da werden alle Umstände auf künstliche Art und Weise geschaffen, denen der Astronaut im All entgegenkommt. Da wird das Gravitationsfeld verändert durch Rotierungen und da werden, der muss aus der Tube essen lernen und muss sich da auch muss schwindelfrei werden und Wenn er sich erbricht, muss er das innen behalten und all diese Dinge. Das muss er lernen. Das ist unglaublich heavy. Das ist wie ein Hochleistungssportapparat, in dem man da drin steckt. Der wirbelt herum und schleudert und dreht sich um die Ecken und Kanten und dann stoppt er in Höchstgeschwindigkeit. Und man muss in den Gurten drin bleiben und darf nicht besinnungslos werden. Man wird trainiert bis zum es geht nicht mehr. Das ist natürlich sehr leidvoll. Und auch nicht unbedingt nötig. Der Tempel nun ist auch eine spirituelle Simulationskammer. Nicht? Hier werden die Umstände geschaffen, denen wir in der spirituellen Welt gewachsen sein müssen. Nämlich uns richtig Krishna zu verhalten. Es ist deswegen außerordentlich sinnvoll zu denken, der Tempel sei ein ordinärer Ort, also ein gewöhnlicher Ort. Deswegen, wenn man in den Tempel kommt, sollte man ein paar Regeln einhalten, die einem helfen, dem Tempel gegenüber die richtige Einstellung zu halten. Wir haben hier natürlich jetzt keine Detis, aber so möchte ich das, was doch Prabhupada hatte uns einmal gezeigt, dass ein Panchatattva-Bild die gleiche Funktion wie von Detis ausführt. Damals, kann ich mich noch deutlich daran erinnern, waren wir in Stockholm, bei einer fürchterlichen Tages- und Nachtfahrt angekommen, total flatterig vom Fahren. Und Prabhupada kam dann an dem Morgen an. Er kam von London mit dem Flugzeug herausgefahren. Ich weiß noch bis zum heutigen Tag, der Hamburger Tempel hatte nicht genug Benzingeld, um alle die Vodis hinzufahren. Deswegen bin ich, was mir sehr zuwider war, zu meinen Eltern gegangen und habe sie gebeten, mir 500 Mark zu spendieren, was sie dann nach viel Kampf und Gerangel getan haben. Und damit alle die Vodis Benzingeld hätten, um nach Prabhupada zu sehen. Nicht so ist der Hamburger Tempel dahin gefahren. Dann kam Prabhupada herein. Und er ging zuerst zum Altar hin, wo wir nur ein kleines Panchatattva-Bild hatten. Wir waren da ziemlich provisorisch gerade eingezogen und es war kaum was aufgerichtet, ein paar Bananenkisten so Kohlkisten waren es, mit Tüchern überdeckt, und da war ein Panchatattva-Bild. Davon Prabhupada machte seine, rief aus, Jai Gonitai, und warf sich zu Boden hin, lang ausgestreckt und blieb lange liegen. Und in der Vorlesung sagte er dann, die er gab, for one whose eyes are trained in devotion, he can see the Lord personally appearing in a picture. Er kann das, den Herrn persönlich in einem Bild erscheinen sehen. Er, dessen Auge in Hingabe geschult sind. Deswegen lag Prabhupada so lange am Boden. Er hatte Lord Chaitanya gesehen. Persönlich. Auch wir sehen Lord Chaitanya persönlich, wenn wir ein Bild sehen, aber wir sehen und sehen nicht. Das ist unsere Expertise. Im materiellen Leben. Die spirituellen Sinne sind eingeschrumpft und sind nicht aktiv. So, deswegen gibt es ein paar Regeln. Ich darf die mal hier nennen. Man muss seine Füße, sollte seine Füße waschen, bevor man in den Tempel reingeht. Das bezieht sich auf, wenn man so herumgegangen ist in der Welt und die Füße bestaubt sind. Nicht? So, wir ziehen einfach unsere Schuhe, wir tun das hier alles in Schuhen. Und es gibt in Tirupati da eine wunderbare Arrangierung. Da steht die Devotees für kilometerlange Schlangen vor den Detis und dann gehen sie durch diese Hallen. Und in einer Halle, bevor man in das Sancto Sanctorum tritt, gibt es die Möglichkeiten, da geht so ein richtiger Bach durch die Gegend, durch den Tempel, und da muss man durch und seine Füße waschen. Das hatten wir actually in Amsterdam auch so gemacht. Da kamen immer so viele Stinkefüße zu den Tempeln und die mussten alle durch ein Sakrophan eine Sakrophan-Badewanne durch, nicht? Also mit den Füßen. Das ist wichtig, dass die Füße keinen unangenehmen Geruch ausströmen lassen im Tempel. Da sollte man und den Herrn stören. Da sollte man, wenn das der Fall ist, auch im Devotee-Dasein, schnell die Socken wechseln und mit guter Kernseife die Füße waschen. Als Erste, was man tun muss, wenn man in den Tempel kommt, sofort seine Ehrbietung dem Herrn darbringen. Das Wort Pranam oder das Bezeugen von Ehrbietung bedeutet, sich mit großem Respekt zu verneigen und eine ergebene Haltung auszudrücken. In der materiellen Welt ist jeder arrogant und diese Arroganz bildet die Fessel ans materielle Dasein. Deswegen aus dieser Fesselung herauszukommen, müssen wir uns ergeben vor dem Herrn verbeugen. Das ist der Sinn der Verehrung, der Verbeugung. Prabhupada hatte das mal sehr nice ausgedrückt. Es kam ein Devoti, ein Gast in einem New Yorker Tempel und der sagte, ich will mich vor niemandem verbeugen. Vielleicht kennt ihr diese Neigung. Ich will mich vor niemandem verbeugen. Prabhupada wurde sehr energisch und sagte, du bist gezwungen, dich zu verbeugen. Entweder du verbeugst dich vor Krishna oder vor Maya. Sehr schön gesagt. Es besteht kein Grund für uns, arrogant zu sein in der materiellen Welt. Die materielle Natur züchtigt und peinigt uns. Besser wir verbeugen uns vor Krishna, um den Zwang der materiellen Natur zu entkommen, bevor wir mit Brustkrebs im Krankenhaus verenden. Nun möchte ich euch ein bisschen über die Bedeutsamkeit der Ehrbietung sprechen und wie sie gemacht werden soll. Es heißt im Hari Bhakti Vilas, Ehrbietung darzubringen ist so, als würde man Opfer ausführen und diese Ehrbietungen sind sogar die besten von allen Opfern. Ein Mensch wird geläutert und erreicht Sri Hari einfach, wenn er einmal zu ihm Ehrbietung darbringt. Wenn ein Devotee auf den Boden fällt und ihm Ehrbietung und Hari Ehrbietung darbringt, dann werden alle Sünden von ihm abfallen. Alle Sünden werden zerstört werden und wenn er aufsteht, ist er völlig frei von Sünden. Sri Krishna sagt dazu im 11. Kanto, meine Füße mit beiden Händen zu berühren und Gebete darzubringen. Mein Herr, ich habe Angst vor dem gefährlichen Ozean des Todes. Nun suche ich Zuflucht bei dir. Bitte rette mich. So sollte man Ehrbietung darbringen. Das ist ein sehr schöner Punkt, wenn wir nicht in der Lage sind, im Tempel die Lotusfüße des Herrn darzubringen, können wir trotzdem bei unseren Ehrbietungen dieses Gebet auch diese Einstellung haben. Mein Herr, ich habe Angst vor dem gefährlichen Ozean des Todes. Nun suche ich Zuflucht bei dir. Bitte rette mich. Schönes Gebet, nicht? Mein Herr, ich habe Angst vor dem fürchterlichen Ozean des materiellen Daseins. Nun suche ich Zuflucht bei dir. Bitte beschütze mich. Bitte rette mich. Yes. So, es gibt jetzt verschiedene Arten von Ehrbietung, wie wir uns haben denken können. Es gibt den Ashtanga Pranam. Das sind die lang ausgestreckten Ehrbietungen. Hier müssen die Arme, die Beine, die Knie, die Brust, der Kopf, die Augen, der Geist und die Worte auf dem Boden liegen. Wieso die Augen? Die Augen auf dem Boden, wie soll das gehen? Das kriege ich ja nicht mal hin, wenn ich übe, denkt man sich. Aber mit den Augen, die sich vor Krishna verbeugen, ist, wenn sie leicht geschlossen werden. Wir sollten es nicht so wie Beamer machen, der, wenn er liegt, also sich die Welt anschaut, links und rechts, was es an Neuigkeiten zu eruieren gibt. Nicht? Wir sollten die Augen halb geschlossen halten. So werden Ehrbietungen mit den Augen dargebracht. Also Ashtanga Pranam. Noch einmal, die Arme, die Beine, die Knie, die Brust, der Kopf, Die Augen, der Geist und die Worte, die sollten alle in dieser Ehrerbietung eingesetzt werden. Dann gibt es eine andere Art der Ehrerbietung, wo man die Knie, die Arme, den Kopf und die Worte und die Intelligenz darbringt. Und die wird Panchanga Pranam genannt. Da werden 5 Sachen geopfert. Kopf, Arme, Knie, die Intelligenz und die Worte. Dies sind die beiden Arten der Verehrung, die im Allgemeinen offeriert werden. Ein Weiser bringt Ehrerbietung zum Herrn dar, während Garuda auf seiner Rechten ist und der Herr auf seiner Linken. Ehrerbietung sollten zumindest 3-mal dargebracht werden. Es ist jedoch nicht kein Schaden darin, mehr Ehrerbietung darzubringen. Also wir sollten zumindest 3-mal am Tag dem Herrn Ehrerbietung darbringen. Es gibt, und zwar, wenn wir die Ehrerbietung machen, ich hoffe, dass ihr daraus etwas gewinnt und die Intelligenz eingeschaltet habt. Ehrerbietung müssen zusätzlich mit dem Körper immer mit dem Geist und den Worten dargebracht werden. Das betrifft den Ashtanga Pranam und den Panchanga Pranam. So, wenn wir uns vor Krishna verneigen, sollten wir immer die linke Seite dem Altar darbringen oder Krishna darbringen. Das ist ein wichtiges Prinzip. Weil auf die linke Seite, man geht immer zu Krishna von links. Man macht seine Artik, also die Artik, da steht man links vom Altar. Wenn man den Herrn begrüßt, sollte man links vom Altar stehen. Und wenn man den Herrn umkreist, sollte man links beginnen vom Herrn. Von Krishna aus gesehen rechts. Nicht? Das ist, so ist das zu sehen. So, so viele Staubkörnchen, wie den Körper berühren, während man Ehrerbietung darbringt, für so viele Tausende von Jahren wird man in großen Ehren in Vishnuloka residieren. Also so oft wie möglich, nicht, dass wir den Staub kriegen. Diejenigen, die immer Ehrerbietung zu Jagannath Hari darbringen, also Krishna, der auch als Jagannath bekannt ist, brauchen niemals Vishnuloka mehr zu verlassen. Die Art und Weise, wie eine Eule nicht eine Sonne anschauen kann, genauso können die Diener von Yamaraj nicht eine Person anschauen, die Ehrerbietung zu Lord Hari darbringt, obwohl diese Person sinnvoll und degradiert sein mag. Also die können nichts mit uns, die können uns nicht anschauen, die Yamadutas. Man sollte dem Herrn oder dem spirituellen Meister keine Ehrerbietung darbringen, wenn diese essen oder Rast nehmen. Man sollte nicht mit einer Hand Ehrerbietung darbringen. Wenn man das tut, verliert man das Ergebnis von all seinen religiösen Aktivitäten. Nicht? Manchmal machen wir das, dann haben wir unseren Bibeck und unseren Krimskrams in einer Hand. Nicht? Und dann wollen wir, dann kommen wir so mit einer und die Hand tun wir so irgendwo hin tun mit dem Krimskrams drin und dann das verlieren wir also die Ergebnisse auf religiöse Aktivitäten. Man sollte dem Deity Madhusudans Ehrerbietung darbringen, so wie man ihn sieht, ohne den Ort zu betrachten, also ohne den Ort zu berücksichtigen. Weil der glücksverheißende Blick des Herrn, die der Herr dann auf einwerft, den Ort reinigt und alles vor ihm. So, wenn wir die Ehrbietung darbringen, sollten wir zuerst immer Krishna anschauen und die Person, die wir die Ehrbietung darbringen. Blinde Ehrbietungen sind nicht gut. Nicht? Manchmal auf der Farm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man wirklich spät dran ist, nicht? Noch gerade mit der ganze Körper ist noch nass, man hat es aber noch geschafft, in die Kleidung zu springen, nicht? Und man kommt noch gerade eben in letzter Sekunde zur Mangelartige an. Dann sollte man vorher erst immer noch den Herrn anschauen und dann seine Ehrbietung machen. Sehr wichtig. Blinde Ehrbietungen sind nicht gut. Ist eigentlich auch klar, nicht? Man muss ja erstmal die Person sehen, die man Ehrbietung darbringt. So. Das sind also die Punkte, die sich auf die Ehrbietung vor Krishna beziehen und im Tempel. Jetzt geht es um die Zirkumambulation. Das Umkreisen. Man sollte Hari mit großem Respekt zirkumambulieren, indem man laut seinen heiligen Namen chantet. Und wenn möglich, sollte man ihm Ehrbietung darbringen, indem man wie ein Stock umfällt. Diejenigen, die den Deity mit Respekt zirkumambulieren, gehen niemals wieder in das Reich Yamaraj. Sie werden Gottgeweihte. O Beste der Brahmanas! Wenn man Vishnu viermal zirkumambuliert, bekommt man den Nutzen der Zirkumambulation des gesamten Universums und bekommt den Nutzen, den man erhält, wenn man alle heiligen Orte besucht. Das können wir also praktizieren, wenn wir nächstes Mal auf die Farm kommen, sollten wir mit großem Respekt um den Tempel rumgehen, im Uhrzeigersinn. Yes. Wobei wir an der rechten Seite von Madan Mohan beginnen, also links von uns gesehen. Und dann so ergibt sich die Richtung, die Umkreisungsrichtung. Wenn man einem das zu kompliziert ist, schaut man einfach, wie es die anderen machen, dann macht man es auch richtig. So, dann hat man einmal das so, wie war das? Dann ist man einmal durchs Universum gegangen, wenn man es viermal gemacht hat. Einmal durchs Universum. Ja, und man empfängt mehr Nutzen noch, als wenn man alle heiligen Orte besucht. Schön, nicht? Wenn man aber Ehrbietung dem Herrn mit einer Hand darbringt, ihn nur einmal zirkumambuliert und ihn sieht, während Krishna ein Bad nimmt, isst oder eine Rast nimmt, dann verliert man alle vorangegangenen Frömmigkeit. So, woran liegen diese Unterweisungen in Bezug auf die Verehrung Krishnas und jetzt das Ehrbietungen und Umkreisen des Herrn? Das liegt daran, dass der Deity nicht verschieden ist vom Herrn. Er erscheint aus seiner grundlosen Barmherzigkeit, nur dass wir ihn sehen können. Es gibt Deities des Herrn, die auf 8 verschiedene Art und Weise gemacht sind. Wer kann uns das sagen? Das Avatar.
Da gibt es zum Beispiel Manu.
Ja.
Farbe,
Ton, damit eben ein geistiges Bild.
Ja. Ein geistiges Bild. Dann im Sand kann man eine Form.
Ja. Schließlich in Juwelen. Haben Sie eigentlich mal einen Deity gesehen mit Juwelen, aus Juwelen? Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gehört, wo einer steht. Hier schon mal? Das ist sehr nice. Es wird ja in Berlin kommen. So, wenn man über... Nun gibt es etwas ganz Interessantes. Ja, ich glaube, in Heidelberg habe ich hierüber gelecturet, wie es zwei Arten von Dasheins gibt. Die eine Art ist, den Deity zu betrachten, und den anderen ist, die Philosophie zu betrachten und darüber nachzudenken. Aber es gibt Shat-Dasheins, sechs philosophische Systeme, und bei uns jetzt in Weisch, die leider atheistisch gebraucht werden, meistens. Es gibt, Madhvacharya erklärt, dass diese sechs philosophischen Systeme auch Krishna in den Veden drin sind und Krishna verherrlichen letztendlich. Aber größtenteils, wenn die Kamis über die Shat-Dasheins sprechen, meinen sie damit nicht das, was zu Krishna hinführt, sondern atheistische Formen. Gautama, Jaimini, Kapila, all das waren unglaubliche mentale Spekulanten. So, das sind die Begründer dieser Shat-Dasheins. So, das ist ein Thema, ich könnte darüber mehr sagen, aber ich wollte hier zum Punkt kommen. Dashan ist das, was einem hilft zu sehen. Und so ist das Srimad Bhagavatam auch der Körper Krishnas. Wenn man Srimad Bhagavatam hört und versteht, hat man auch Dashan von Krishna. Der erste und die zweiten Kantos sind die Lotusfüße Krishnas. Der dritte und die vierte Kantos sind seine Hüften. Der fünfte Kanto ist sein Bauch. Der sechste Kanto ist sein Herz. Der siebte Kanto und der achte Kanto sind seine Arme. Der neunte Kanto sind sein Hals. Der zehnte Kanto ist sein attraktiv lächelndes Gesicht. Der elfte Kanto ist seine Stirn und der zwölfte Kanto sein Kopf. So, genauso, also wenn wir das Bhagavatam verstehen, vom ersten Kanto an aufwärts, ist das so, als würden wir meditieren über Krishnas Form, indem wir von den Füßen nach oben gehen und schließlich dann zum zehnten Kanto kommen. Nun, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir Krishna sehen auf dem Altar, sollten wir üben, ihn richtig zu sehen. Das heißt, wir schauen ihn nicht gleich einfach in die Augen. Das ist ein Zeichen von großer Vertraulichkeit, wenn man einen gleich so anschaut. Man sollte erst anfangen, ihm auf die Füße zu schauen. Das ist die richtige Art und Weise, wie man Deity sieht. Erst bei den Füßen und dann langsam hochgehen und dann erst in die Augen. Nicht genauso wie das Bhagavatam. Erst fangen wir beim ersten Kanto an und dann gehen wir langsam hoch. So machen wir es richtig. Anders machen wir es falsch. Und es gibt nur zwei Arten von Deities, das ist auch noch interessant zu bemerken. Es gibt selbstmanifestierte Deities und in Stein gehauene, installierte Deities, wollen wir mal so sagen. Die selbstmanifestierten, da ist Krishna sofort gegenwärtig. Zum Beispiel in der Shingharpali sieht man einen wunderschönen Deity von Lord Nisingadev. Du kannst dich daran erinnern, Mahadev und ich waren dieses Jahr da und haben es gepilgert. Das ist in Sridhar Mayapur. Der hat sich aus einem Stein so manifestiert. Es gibt auch viele, alle Shalagram Shilas sind selbst manifestierte Deities. Die haben Kreise in sich drin. Manche Kreise bestehen aus Gold. Ja. Es gibt zum Beispiel es gibt ein Shalagram Shila in Badrinath. Kennt ihr den? Das ist ein Shingar Shalagram Shila. Und zwar, nachdem Lord Nisingadev sich den Dämon Hiranyakashipu getötet hatte, setzte er sich so ein bisschen so seitlich, so praktisch so, und dann die Beine so weg. Das tut ein zivilisierter Mensch, nachdem er Prasadam gegessen hat, übrigens. Dann hilft einem zu verdauen. Wisst ihr, wie ich meine? So mit den, ich kann das hier nicht so machen. So mit den Beinen weg, nach rechts. Dann sitzt man so. Und es ist auch die ideale Haltung, um Rast zu nehmen. Also wenn ihr mal nicht schlafen, wenn es keine Möglichkeit gibt zu schlafen, weil man so viel zu tun hat und sich fixieren möchte auf wichtigere Dinge, kann man, wenn man sehr müde ist, sich einfach seine Tätigkeiten mal so auf dem linken Arm gestützt machen. Und so nach einer halben Stunde ist man wieder ganz fit. Das ist sehr, ich meine, es gibt natürlich eine Müdigkeit, die devastating ist, die einen auf den Boden zwingt, nicht? Aber ich spreche jetzt von der nicht so bleigewichtigen Müdigkeit. So, in dieser Haltung ist der Shalagam Shila vom Badrinath, der Nisingha Shila. Der ist da so auf der linken Seite und man sieht richtig, wie so ein Arm aus dem Shalagam Shila hervorkommt. Und der Arm hat natürlich ein Handgelenk. Nun, einer Voraussage nach wird eine Vernichtung, wird ein Unheil geschehen, wenn das der Arm oder das Handgelenk des Detis schließlich nicht mehr da ist. Das reduziert sich nämlich jedes Jahr. Es war mal ganz dick, es ist jetzt nur noch so dünn. So dünn wie ein Hauch, dass man es fast glaubt, um wegzupusten zu können. Es wird immer weniger. Das ist halt das Spiel des Herrn. Nicht? Selbst manifestiert. Also der Herr kann die sogenannte Materie, die für ihn ja nichts anderes ist als eine andere Energie, beeinflussen. Das ist sehr wichtig. So, es heißt, wenn dieses Handgelenk schließlich durchbricht, was in der nächsten Zeit kommt, dann werden die beiden Gebirgsmassive, die links und rechts vom Badrinath sind, zusammenbrechen. Und den Ort bedecken. So, Astarata ist nochmal schnell hingegangen, Astarata Prabhu. Und hat das. Er weiß, glaube ich, aber nicht. Ich weiß nicht, ob er von der Voraussage was weiß. Man kann ja schreiben nach Vrindavan, dass er das noch mitkriegt. Also man muss da schon, kann da noch schnell hingehen, sozusagen. Aber die sind übers Jahr immer enger geworden. Ihr seht also hieran, das war meine kleine Illustration für selbst manifestiert. Hier ist der Herr gegenwärtig und wirkt durch Materie hindurch. So. Das sind also zwei Arten von Detis. Und dann natürlich der installierte Deti. Wo ein reiner Gottgeweihter den Herrn bittet, zu kommen. Wenn man den Deti des Herrn verehrt, wird nicht nur die Familie befreit, sondern die gesamte Welt. Indem der Deti verehrt werden, erhalten die Menschen das Ergebnis von Opfern und Entsagung. Wenn man Zuflucht sucht bei dem Deti, dann erfüllt der Deti alle Wünsche wie ein Wunschbaum. So, und zum Schluss geht es jetzt um Opferung. Man sollte dem Herrn die Objekte darbringen, die einem lieb sind und wichtig sind. Und man sollte diese Opferung mit Liebe und Hingabe machen. Zunächst einmal kann man verschiedene Arten von Nahrungsmitteln opfern. Wenn dies nicht möglich ist, sollte Sweet Reis, der mit Ghee vermischt ist, geopfert werden. Weil Reis ohne Ghee als Nahrungsmittel für Dämonen gilt. Ja, wir sind so unkultig, wir müssen das alles lernen. Bali. Also wenn man, ich glaube, wir machen in unseren Tempeln ein bisschen Ghee immer in den Reis rein. Krishna erklärt, Kuhjoghurt, Milch, Ghee sind geeignet für meine Nahrung. Milch von einem Büffel, einem Schaf und einem Ziegenbock, da gibt es ja gar nicht, einer Ziege, kann nicht im Opfer verwandt werden. So, jetzt zum Schluss möchte ich noch auf die Artik eingehen. Diejenigen, die Artik zu Keshava darbringen, also die eine Artik Keshava darbringen, also Krishna, mit vielen Lampen, residieren auf den himmlischen Planeten für Millionen von Kalpas. Kanamata. Aber ich glaube, da gibt es noch bessere Ergebnisse. Wir müssen mal hier weitersuchen. Diejenigen, die artig dem Herrn mit einer Kampferlampe darbringen, residieren ewiglich im Reiche Vishnus. Oh, wir haben keine Kampferlampe hier. Das kommt aber hoffentlich alles. Indem man, hier, jetzt wird es interessant, indem man artig darbringt zum Herrn mit wunderschönen Lampen, kann man Lust und Gier und so weiter überwinden und auch den Einfluss der Erscheinungsweisen der Unwissenheit. So wird man frei von dem Einfluss des falschen Egos und überwindet die Fessel von Geburt und Tod. Deswegen sollte jeder es lernen, artig darzubringen. Wir wollen Mahadev auch mal sehen, wie er artig darbringt. Und ganz zu schweigen von Michael auch und Frank, ihr könnt artig zur Tulsi darbringen. Das ist erlaubt. Bagdas sollten das lernen. Wenn ihr das lernen möchtet, es gibt da erfahrene Priester wie die Virata, der euch das erklären kann. Das ist sehr wichtig. Bagdas sollten immer lernen, artig darzubringen. Macht ihr schon? Ja, habt ihr es aber schon in der Praxis gemacht?
Haben wir auch, aber noch nicht in der Zeremonie, sondern als Probe.
Als Probe erstmal. Probe. Ja, ist es gut gelaufen? Ja. Das ist eigentlich nicht schwierig. Ich denke, nach dem Versuchstest könnt ihr schon in die Öffentlichkeit treten. Wir werden auch nicht lachen. Das ist sehr wichtig. Wir sollten all diese Dinge lernen, um die Bodhis zu werden und werden so den Einfluss des falschen Egos überwinden, das können wir ja wirklich gebrauchen, und die Fessel von Geburt und Tod überwinden. Lord Shiva sagte, O Parvati, indem man einfach artig darbringt, das ist so ein Detail, wie das sollten. Ich möchte mich lieber auf die essentiellen Zitate. Wir haben jetzt 8:30. Ich denke, wir machen den Ekadasi als letzten Tag. Am besten machen wir den Ekadasi sogar am Ekadasi. Am nächsten Ekadasi gebe ich über den Ekadasi eine Lecture. Wie man ihn einhalten kann, wenn man möchte. Also am Tag vorher vielleicht. Ja, eigentlich am Tag vorher. Ich möchte diese richtige Vaishnava-Art und Weise, sagen wir mal so, diese sehr strenge Art und Weise Ekadasi, das ist nämlich eine ganz schöne Wissenschaft, was man da macht und was man nicht macht. Und dann natürlich aber auch, keine Angst, es gibt dann auch noch andere Möglichkeiten, Ekadasi einzuhalten, die wir zum Teil actually schon tun. Gut, sind hierzu irgendwelche Fragen, Prabhus? Darf ich vielleicht, heb sie dir bitte auf, ganz schnell noch. Gestern habe ich mich mit die Virata hingesetzt und wir haben überlegt, was nötig wäre, um einen Tempel in Berlin zu machen von der finanziellen Seite. Wir sind ja schon sehr, ich glaube, wir sind alle überzeugt, dass wir das möchten, von unserem Wunsch her, nicht? Aber wir haben uns jetzt noch Gedanken gemacht über diese höheren Mieten und all das, wie wir das bewerkstelligen können. Und ich glaube, dass es sehr, sehr einfach wird, wenn jeder den Wunsch entwickelt, tatsächlich hier in Berlin ein Deity zu haben, eine Deity, den wir fest installieren können. Das wäre so schön, das wäre wirklich, dann kommt das, was wir heute versucht haben zu sagen, nämlich dass wie der Tempel Vaikuntha ist und wie die Aktivitäten im Tempel dann so große Nutzen darbringen, dann wird es uns wesentlich leichter fallen, Zugang zu diesem wichtigen Bereich des Krishna-Bewusstseins zu haben, nämlich Krishna persönlich auf dem Altar zu dienen. So, wir sollten schon jetzt uns darauf einstellen, dass wir erstmal diesen Wunsch entwickeln, wie Frank und Michael
Frank, ja, Michael, das schon in dem heute morgigen Gebet beschrieben haben. Dieser Wunsch sollte erscheinen, Krishna auf einem Altar verehren zu können. Und dazu impliziert ja oder bringt ja mit sich, dass wir einen geeigneten Räumlichkeit finden. Und das wird sicherlich auch bedeuten für den Berliner Tempel, dass wir unseren Sankirtan erweitern, um somit bessere Möglichkeiten zu finden, also auch Lakshmi zu haben, mit dem wir Krishna verehren können. Gut.
Ja, es kommt dann natürlich, dass die Ergebnisse aller frommen Aktivitäten eingebüßt werden, wenn man Krishna mal essen oder was im Baden zu sehen.
Ja, diese Abhisheks, es gibt öffentliche Abhisheks und es gibt Abhisheks, die hinter verschlossenen Türen ausgeführt werden. Wenn wir zu den öffentlichen Abhisheks kommen, ist es sehr, sehr gut für uns als virtuelles Leben. Aber wenn wir reinplatzen würden in den Deity-Vorraum, das wird unmöglich. Nicht? Oder wir würden noch schlimmer zur Rastzeit da reinplatzen. Das wäre wirklich schlimm. Ja. Der sollte es nicht machen in der Zeit. Nö. Kann es ja vor der Tür machen. Die Sache ist durch Ehrbietung, was passiert ist, da wird ein Kontakt hergestellt. Wenn ich dir zum Beispiel, wenn dir irgendjemand Ehrbietung darbringt, dann gehst du ja auf ihn ein. Oder? In irgendeiner Weise, du bringst deine Ehrbietung zurück, du begrüßt ihn, Hare Krishna und so weiter. Nicht so? Also, mir ist das total klar. Ich bin ja jetzt in der Situation, wo ich mit diesen Dingen mich nicht nur philosophisch, sondern existenziell beschäftige. Und wenn Sedi also reinkommt und Ehrbietung darbringt, dann ist man sofort, da ist jetzt was und da ist jetzt jemand und man ist doch gerade beim Prasadam, nicht? Das ist eine Ablenkung vom Prasadam, sozusagen. Also ich werde immer sehen, ich bin natürlich ein unglaublich dünnhäutiger Mensch, der alles merkt, aber das ergibt Sinn also von daher, nicht? Weil das eine Störung dann darstellt. Das sind Hari Bhakti Vilas Regeln. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir, das sind also diese feinsten, auf dem höchsten Standard sind diese Regeln. Ich weiß nicht, ob es uns in unserer Bewegung daran gelegen ist, all diese Dinge zu implementieren, aber ich lese sie trotzdem vor, um das Verständnis zu geben, was so in der Vaishnava-Kultur gegenwärtig ist. Wenn wir diese Vorlesung hören, sollten wir verstehen, wie genau alles detailliert dargestellt wird in der Vaishnava-Kultur. Es ist so, dass manche Dinge in unserer Bewegung nicht zur Anwendung finden würden, weil unsere Bewegung der höchst barmherzigste, aber auch sehr aktive Predigerarm Lord Chaitanyas ist. Und wir als solche, die mehr den Bhagavad-Vidi befolgen, also das Predigen, als den Pancharatrika-Vidi, das heißt die Verehrung Krishnas nach Regeln und Regulierung, manche Regeln und Regulierungen einfach übergehen, weil sie zu viel Zeit, Aufmerksamkeit und Beanspruchung, weil sie auch nicht in der Mut der Bhagavatas, des Bhagavad-Vidis sind. Nicht? Trotzdem verlieren wir all unsere spirituelle Energie, wenn wir den Pancharatrika-Vidi völlig außer Acht lassen. Ich hatte am Anfang dieser Vorlesungsserie erzählt, dass die Pancharatrika, dass dieser Hari Bhakti Vilas von eigentlich von Sanatan Goswami geschrieben wurde und dann von Gopa Bhatta Goswami editiert wurde, also nochmal aufgearbeitet wurde. Und dieses Werk dann, dieses Kompendium, was sehr umfassend ist, den Brahmanas, den Smartas vorgelegt wurden, die den wahnwitzigen Beschuldigung machten, die Vaishnavas wären nicht ernst zu nehmen, weil sie kein Vidi hätten, keine Regeln und Regulierungen für die Ausübung von Puja und von Sadacha, das heißt das Verhalten nach den Regeln und so weiter. So, manche dieser ist also eine Antwort auf die Smartas und wir, die wir auf einem völlig anderen Gleis fahren, nämlich größtenteils den Pancharatrika Vedi, beschäftigen uns mit diesen Dingen nicht. So. Aber ich glaube, jedem, der es geht, der kann grundsätzlich Inspiration hören. Zum Beispiel fand ich das sehr nice mit dem Ashtanga Pranam, dass man, dass eines der Gliedmaßen, das ist nämlich meistens nicht richtig dargestellt. Dann habe ich mal die Übersetzer gehört, die hat jemand gesagt, die Ashtanga 8 Teile, die bei der Ehrbietung hingeworfen werden, also hingelegt werden, da sind die Knöcheln zum Beispiel mit gemeint, und so ist es. Weil die kriegen nicht alle 8 zusammen und haben dann einfach spekuliert, was das ist, sind die Worte, das ist ein Teil, und der Geist, nicht? Und die Augen. Die Augen, das habe ich jetzt sogar vergessen. So, diese Dinge können wir daraus sehen und wir können die allgemeine Haltung sehen. Wir können also bewahrt werden, das ist der Grund, weswegen diese Vorlesung gegeben werden, vor dem blinden Automatismus, mit dem wir unsere hingebungsvollen Aktivitäten ausführen, indem wir einfach verstehen, was diese Tätigkeiten sind, wie sie uns näher an Krishna heranbringen und so weiter und so fort. Ja, Philipp.
Du sprachst davon, dass man, wenn man diese flache Ehrbietung,
ja, lang ausgestreckte,
dass man da den Geist auch auf der Erde hat, und da wäre, wo man nur die Knie auf der Erde
ist, die da haben wir die Intelligenz, ja. Die wo ist der Unterschied? Wer? Es kann kein großer Unterschied sein. In jedem Fall sollte man mit seinem Inneren dabei sein, sagen wir mal so. Wo jetzt der genaue Unterschied in dieser Beziehung ist. Ich meine, ich könnte jetzt rumspekulieren, indem ich sage, was der Unterschied zwischen Geist und Intelligenz ist, aber das kann jeder selber machen, diese Spekulation. Nicht? Also, ja.
Dann war da noch irgendwie, habe ich noch gehört, dass wenn man den Deity einmal anschaut, dass man dann 1000 Jahre auf Vishnu Loka resistieren darf.
Schön, ne?
Also, ja. Aber ich habe doch gehört, wenn man einmal im spirituellen Himmel wieder zurückkommt, dass man dann dort immer bleibt.
Ja.
Ist das zu verstehen?
Wie ist das zu verstehen? Ich verstehe das so, dass man da also 1000 Jahre und für immer bleibt. Nicht? Also, mit anderen Worten, diese beiden Aussagen muss man verbinden in seiner Intelligenz. 1000 Jahre und für immer. 1000 Jahre sind ja im für immer drin enthalten. Jetzt machst du dich fragen, ja, warum sagt man denn nicht gleich für immer? Und erstmal 1000 Jahre. Die Sache ist, mit dieser Abstufung bezieht sich auf Ergebnisse, die man kriegt durch bestimmte Tätigkeiten. Diese Formulierung ist auch so gewählt worden, dass hier Stellung genommen wird zu den anderen Ergebnissen. Die ganze vedische Zivilisation und die unterschiedlichen Bereiche im vedischen Leben, der vedischen Schrift, da gibt es immer Ergebnisse, die man durch bestimmte Tätigkeiten erlangt. Nicht? Und hier wird also, indem das mal in dieser Sprache formuliert wird, 1000 Jahre, das kann sich ja keiner vorstellen, 1000 Jahre, das geht dann ja auch gleich nicht nach unserer Zeitrechnung, sondern nach anderen Zeitrechnungen. Nicht? Dann ist man inspiriert und merkt, Mensch, das ist ja viel mehr als oder viel besser als die Ergebnisse, die man durch Karmakanda und zum Beispiel kriegt. Das drückt es also in einer Sprache aus. Nicht? Das ist zum Beispiel so, wie jemand sagt, wenn du zum Tempel gehst, für Leute, die auf einer sehr unteren Stufe sind, dann gibt es etwas Gutes zu essen. Es gibt natürlich viel mehr als nur was Gutes zu essen. Aber weil der das versteht, diese Sprache, deswegen wird ihm das dann so näher gebracht. Nicht? Jetzt ist es klar, nicht?
Ja, ich wollte noch mal wissen, verführen diese Versprechen oder Ergebnisse nicht dazu, dass man dann sagt, gut, dann habe ich jetzt ein paar Lampen und dann habe ich schon...
Dann ist ja alles klar, dann habe ich erstmal...
Dann gehe ich wieder meinen karmischen Aktivität.
Ja, das ist ein guter Punkt. Deswegen muss man spirituelles Wissen lernen. Es gibt das höchste Vergehen beim Heiligen Namen ist, dass man chantet im Vertrauen auf und dann weiter sündigt im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Namens. Dieses gleiche Vergehen gibt es aber auch bei den Seva-Apparadas. Seva heißt Dienst zu Krishna machen, wie zum Beispiel den Puja, den Opferdienst. Und wenn man denkt, ich opfere eine Lampe und dann lasse ich die Sau raus, nicht danach, so in Hamburgerisch gesprochen, nicht, dann ist es sehr schädlich und man wird dieses Ergebnis nicht kriegen. Das ist dieses gleiche Vergehen, was wir jedes Mal vorlesen morgens in Bezug auf den hingebungsvollen Dienst. Zum Beispiel die Muselmanen, also viele Religionssysteme funktionieren, oder da wird diese falsche Lehre gepredigt. Du machst jetzt eine religiöse Tätigkeit und danach kannst du wieder ein bisschen dich besudeln, das macht nichts, nicht? Du hast ja das gemacht. Aber jedes Religionssystem, was diese Art von falscher Philosophie lehrt, ist nicht aktiv in der Lage, die Anhänger zu reinigen von der materiellen Illusion, weil es ein Vergehen ist, ein Apparat. Das beschreibt Bhaktivinoda Thakur und Harinam Chintamani diesen Punkt sehr ausführlich und sehr einleuchtend. Oder wie diese Christen, nicht? Ich kann tun und lassen, was ich will, ich sage einfach nur Amen und dann ist alles klar. Nicht? Das ist ein Apparat, ein Frevel und wir sehen ja praktisch, dass die Welt, dass da keine Christen sind, obwohl es vielleicht ein paar Millionen Eingeschriebene gibt. Nicht? Die haben einfach nicht die Mercy mehr, nicht die Barmherzigkeit. Jesus. Nicht, sagt sogar Jesus. Wer meinen Namen ruft, hm? Jesus, 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 aber nicht mein Werk tut, er ist nicht meiner. Würdig oder so. Schön. Noch was, Philipp? Oh, du bist ja heute ganz voller Fragen. Ja?
Also, jetzt so auf meine Situation. Wenn ich jetzt chante morgens den heiligen Namen chante, wenn ich in die Schule gehe, bin ja. Ich auch so zwangsweise, das merke ich gar nicht, auch besudelt, so von der ganzen Schwingung und so.
Ja, stimmt.
Ist das auch ein Vergehen?
Das ist unvermeidbar. Deswegen sollte man die Pause dazu benutzen, intensiv zu chanten und die Stunde dazu, intensiv nachzurasten. Das sage ich aber nur für Philipp. Nur für Philipp in diesem Rahmen. Bis man dann in einem Monat, glaube ich, in einem Monat endlich ein Devotee werden kann. Einfach trotzdem früh aufstehen. Man hat ja Zeit in der Stunde, nicht? Zu rasten. Das habe ich jedenfalls so praktiziert. Das hat glänzend funktioniert. Ich war nachher so müde, weil ich so jung war und nicht so mehr Schlaf brauchte, nicht? Ich lag dann schon, wenn die Stunde anfängt, dann ging das so, lag ich da. Und einmal hat der Lehrer es gewagt, das vergesse ich nie, hat er seinen Schlüsselbund, so einen riesen Schlüsselbund genommen und auf den Tisch geworfen. Das ist also das Gemeinste, was man tun kann, wenn jemand schlägt. Das geht ein wie eine Bombe, weil der Tisch den Sound verstärkt. Nicht? Und kam so, und nahm ich den Schlüsselbund und warf ihn mit voller Kraft zurück an die Tafel, weil ich war nicht darauf eingerichtet, dass er mich so schockiert, so aus dem Schlaf schickt. Kann dir alles Mögliche passieren. Nicht? Und da war ich nicht mehr Herr meiner Sinne, da war ich einfach so wütend. Hier ist den zurück, Ede. Und dann musste ich von Rektor treten und mich erklären. Ich habe gesagt, sorry, das war nicht so gemein. Ich war halt, hatte mich halt zu sehr provoziert. Ich konnte mich nicht erst erinnern an die Tanzstunde. Ich bin sofort aufgewacht. Und dann bin ich ist jetzt auch nicht geworden. Es wäre Ihnen aber auch so gegangen. Nicht? So machen wir das einfach. Gut, Lila Schuka.
Es wurde beschrieben, dass eines der Materialien auch Farbe ist. Ist damit gemeint, wenn gemalt wird?
Ja, ein Bild. Gut, dann sind wir ans Ende gekommen. Hare Krishna.